Willkommen bei Zwei alte weiße Männer, dem Podcast mit Thomas Kirchberg und Michael Reinhardt. In dieser Mutmacher-Staffel geht es um das, was in aufgewühlten Zeiten besonders kostbar ist: Orientierung, Zuversicht und Mut.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind bei unserer Mutmacher-Staffel. Ich bin Michael Reinhardt.
Und ich bin Thomas Kirchberg. Unser Gesundheitssystem steht unter Druck. Zu wenig Personal, zu viel Bürokratie, lange Wege, überfüllte Praxen und Kliniken. Und bei vielen das Gefühl, dass medizinische Versorgung zwar oft hochklassig ist, organisatorisch aber an ihre Grenzen stößt.
Gleichzeitig hören wir auch immer öfter, Digitalisierung und künstliche Intelligenz könnten helfen. Nicht als Spielerei, sondern tatsächlich als echte Entlastung. Aber was ist davon realistisch? Was hilft wirklich? Und wie kann Technik am Ende dazu führen, dass Medizin nicht kälter, sondern im besten Fall menschlicher wird?
Darüber sprechen wir heute mit Professor Lothar Wieler. Er ist Mikrobiologe, Tiermediziner und Public Health Experte. Vielen ist er als langjähriger Präsident des Robert-Koch-Instituts wohlbekannt, natürlich ganz besonders aus der Corona-Zeit. Heute arbeitet er am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam als Sprecher des Digital Health Clusters und leitet dort den Bereich Digital Global Public Health. Zudem ist er außerordentlicher Professor am Hasso-Plattner-Institut des Mount Sinai Hospital in New York. Lothar Wieler, Ziel ist es, Krankheiten besser vorzubeugen und die Unterschiede bei den Gesundheitschancen zu verkleinern. Mit einer digitalen Medizin, die genauer, früher und wirksamer helfen kann.
Ja, in diesem Sinne herzlich willkommen bei Zwei alte weiße Männer, Herr Professor Wieler. Wir freuen uns sehr.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gern bei Ihnen.
Wir stellen all unseren Gästen eine standardisierte Einstiegsfrage, die so lautet: Was macht Ihnen persönlich aktuell am meisten Sorge?
Das ist sicher der Iran-Krieg und die außenpolitischen Auswirkungen der Politik von Donald Trump. Die US-Regierung macht mir deshalb Sorge, weil sie die regelbasierte Ordnung, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg kennen, doch sehr stark in Frage stellt. Bündnisse, die wir als gegeben genommen haben, werden hinterfragt. Das beunruhigt mich. Auf der anderen Seite führt das eben auch dazu, dass hoffentlich die Europäer mehr Selbstvertrauen haben und viele Dinge dann eben wieder selber in die Hand nehmen. Das ist ja oft so, wenn man solche Disruptionen erlebt, dass man dann nach anderen Lösungen sucht. Und vielleicht haben wir uns viele Jahrzehnte ein wenig zu viel ausgeruht und kommen jetzt in die Puschen und werden Dinge dann doch selber in die Hand nehmen. Das ist meine Hoffnung.
Hinsichtlich des Gesundheitssektors darf man sich ja einige Sorgen in dem Zusammenhang machen, wenn man sieht, dass ein ausgewiesener Impfgegner beispielsweise an der Spitze des amerikanischen Gesundheitssystems steht und der, mal freundlich formuliert, eine sehr unkonventionelle Gesundheitspolitik macht.
Ja, das ist bemerkenswert, vor allen Dingen auch so unterschiedlich. Ja, also teilweise hat er ja tatsächlich ganz vernünftige Ansichten, wenn es um manche Public Health Bereiche geht, wo ich mir zum Beispiel in Deutschland wünschen würde, dass wir deutlich mehr eingreifen würden, um bestimmte ungesunde Lebensweisen ein wenig mehr einzuschränken, den Bürgern und Mitbürgern einfach mehr Chance geben, gesünder zu leben. Auf der anderen Seite ist gerade seine Impfskepsis tatsächlich desaströs. Denn wir wissen ja, dass Impfungen wirklich unglaublichen Nutzen haben und tausende, Millionen von Menschenleben retten. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, eine Impfung wie Hepatitis B. Das ist eine der tollsten Impfungen, die ich persönlich kenne. Ein Peptid, das ganz tolle Eigenschaften hat bezüglich der Auslösung von Immunität beim Menschen. Und das letztlich ja auch Krebs verhindert, Krebs in der Leber. Und unter anderem hat eben Kennedy diese Impfung von der vom Impfkalender genommen. Er hat ein Gremium umbesetzt mit Opportunisten und Lobbyisten, das eigentlich eine wissenschaftsfundierte Beratung von der Impfplanung für die Vereinigten Staaten geben soll. Und Sie wissen auch, dass es dort Masernausbrüche gibt, eine Krankheit, die wirklich hervorragend durch Impfungen einzudämmen ist. Also das ist teilweise sehr erschreckend, bedauerlich, ja.
Reden wir über das deutsche Gesundheitssystem. Wir haben ein leistungsfähiges Gesundheitssystem. Ich glaube, da sind sich alle einig. Aber viele erleben im Alltag, wenn sie sich damit aus gegebenen Anlass auseinandersetzen, Überlastung, Verzögerung und zu viel Bürokratie. Mhm. Wenn Sie darauf schauen, wo sehen Sie heute die größte Überforderung? Ist es beim Personal, bei der Finanzierung oder in der Organisation der Versorgung?
Ja, das ist eine kleine Frage mit einem ganz schön großen Impact. Lassen wir aber kurz nochmal an unser ewiges Thema andocken. In Deutschland sterben momentan einzelne Kinder an Diphtherie. Das muss man sich mal vorstellen. Da gibt es Eltern, die aus welchen Gründen auch immer ihre Kinder nicht impfen. Jetzt sterben in Deutschland Kinder an Diphtherie, eine Krankheit, die wir seit über 100 Jahren durch von Behring wirklich komplett ausrotten können. Also die Krankheit darf überhaupt keine Rolle spielen. Also auch in Deutschland gibt es Impfskepsis und Gründe, warum Leute sich nicht impfen lassen, mit fatalen Folgen. Hier ist vor kurzer Zeit im Ernst-von-Bergmann-Klinikum ein Junge gestorben, der hat dann kurz bevor er gestorben ist, in der letzten OP gesagt zu seinen Eltern, ich hasse euch, ja, weil die Eltern aus Gründen, die mir nicht nachvollziehbar sind, sich geweigert haben, ihr Kind zu impfen, was natürlich im Babyalter keinerlei eigene Durchsetzungskraft hat. Also wirklich tragisch und wir sollten das immer vor Augen haben, dass Impfung eine tolle Errungenschaft sind. Aber lassen Sie uns über das Gesundheitssystem grundsätzlich reden. Ja, ich stimme Ihnen in allem zu, was Sie sagen. Was können wir tun? Ich denke, einer der größten Aspekte ist der, wenn man etwas verbessern will, dann muss man den Mut haben, die Missstände auch zu benennen. Und zwar nicht nur die Ergebnisse der Missstände. Sie haben gerade gesagt, es ist teuer, es gibt teilweise lange Wartezeiten und so weiter und so fort, sondern man muss ja die Gründe für die Missstände erkennen. Und das erfordert sehr viel Mut, sehr viel politischen Mut, sehr viel Mut von Patientinnen und Patienten, aber noch mehr Mut von Ärzten und Ärztinnen und deren Vertreter. Und dieser Mut von Ärztinnen und Ärzten und der Ärztevertreter, der ist wahrscheinlich der am wenigsten ausgeprägt ist in Deutschland. Ja. Ich mache das mal an ein paar Beispielen klar. Und am Ende kommen wir, denke ich, darauf, warum Digitalisierung und künstliche Intelligenz tatsächlich vieles verbessern könnte. Also warum ist unser deutsches Gesundheitssystem leistungsstark, aber nicht effizient? Ich beziehe mich jetzt bei effizient darauf, dass Behandlungen pro Person günstiger sein könnten. Aber es ist nicht nur nicht effizient, es ist auch ineffektiv. Es gibt sogar viele Behandlungen, die gar nicht ein optimales Outcome haben. Das heißt also, es ist ineffektiv und ineffizient. Und warum ist das so? So, da gibt es aus meiner Sicht 5 Gründe, die will ich kurz erläutern. Erstens, wir haben in Deutschland eine Sektorentrennung. Wir haben also komplett getrennt, inklusive eines getrennten Abrechnungssystems, die ambulante Versorgung, das sind also die Niedergelassenen, und die Hospitalversorgung. Die laufen getrennt, obwohl ja ein und derselbe Patient zwischen diesen Systemen hin und her geschickt wird. Wenn Sie zwei Systeme trennen, die ein und denselben Patienten behandeln, dann gibt es dort Barrieren, dann gibt es dort Brüche, dann gibt es dort Informationsdefizite. Das alleine ist schon ineffektiv und ineffizient, denn darunter leiden immer die Patienten. Und Sie können nicht von jedem Patienten verlangen, dass er eine Patientenakte mit sich rumträgt, die er dann von dem einen zum anderen Sektor mitbringt. Das ist das eine. Ja, daraus folgt dann unter anderem auch Doppeluntersuchungen, ein ganz gängiges Thema bei uns. Daraus folgt auch eine schlechte Koordination und daraus folgen eben Fehlanreize zur Einweisung auch in Krankenhäuser. Wir wissen, dass etwa 20% der Krankenhausaufenthalte eigentlich gar nicht notwendig wären. Die könnten auch in der Ambulanz erledigt werden. Da sieht man dann sofort, wie man da mit Digitalisierung, also mit einer Disruption, mit einer Informationsweitergabe, da schon mal sehr viel bewirken könnte. Das Zweite sind tatsächlich Fehlanreize im Vergütungssystem. Wir haben in Deutschland ein System, das nennt sich Disease-Related Groups, also man hat Abrechnungskodierungen für eine bestimmte Krankheit, für eine Behandlung von einer bestimmten Krankheit gibt es die und die Abrechnungsziffer. Das ist grundsätzlich, kann man das gut oder schlecht finden. Aber das Problem ist, dass das System für die behandelnden Ärzte den Anreiz setzt, lieber komplexere Eingriffe zu machen. Also lieber Eingriffe zu machen, mit denen mehr Geld verdient wird. Das ist fraglich, aber vor allen Dingen das System belohnt aber nicht einen guten Eingriff. Also es belohnt nicht, dass eine bestimmte OP auch erfolgreich gewesen ist, sondern es belohnt ausschließlich die OP. Das ist etwas, was man wirklich in Frage stellen kann und was zu vielen Fehlanreizen führt. Darum ist es nicht richtig zu sagen, mehr Leistung, mehr Geld, sondern es muss reingeguckt werden, wie gut ist denn eigentlich die Leistung. Die Qualität, ne? Ganz einfach. Also eigentlich simpel, ist nicht ganz so leicht zu messen in der Medizin, aber es müsste natürlich, oder es müsste, also nach meiner Ansicht sollte in jedem Fall nicht nur die Leistung belohnt werden, sondern die Qualität sollte eine Rolle spielen. Es kann nicht sein, dass, sagen wir jetzt mal, eine Hüftoperation oder eine Knieprothese ein Eingriff ist und bei vergleichbaren Patienten das Outcome unterschiedlich ist, aber die Leistung genauso gezahlt wird. Also die Qualität muss rein. Das heißt, wir brauchen wirklich eine wertebasierte Vergütung. Wir nennen das Value-Based Healthcare. Da war vor 2 Wochen eine sehr interessante Tagung in Münster zum Beispiel zu dem Thema, weil die Region Münster und die Niederlande, die machen schon seit vielen Jahrzehnten Arbeit, die zusammen lernen viel voneinander. Da geht es darum, dass man Qualität und Ergebnisorientierung in den Vordergrund stellt. Und da geht es darum, dass man eben andere Budgetmodelle wirklich einführt. Und das Dritte ist das Thema Überkapazitäten und eine ineffiziente Krankenhausstruktur. Tatsächlich haben wir in Deutschland ja die meisten Krankenhausbetten pro Kopf. Wir haben sehr viele Krankenhäuser und nach außen betrachtet, die Mehrheit der Bundesbürger, wenn die befragt werden, dann finden die das gut. Die denken nämlich, oh, da ist ein Krankenhaus in der Nähe. Das heißt, wenn ich ein Problem habe, dann bin ich schneller im Krankenhaus, da werde ich besser versorgt. Das ist aber ein Trugschluss. Es ist nicht so, dass jedes Krankenhaus auch eine gute Versorgung anbietet. Das kann es gar nicht sein, weil die Ansprüche an Krankenhäuser sind ja unglaublich vielfältig. Es gibt ja Zentren, Krebszentren, onkologische Zentren, es gibt Zentren für Herztransplantation. Es gibt ja alles Mögliche an Spezialwissen. Und das ist ja das Tolle in der Medizin. Wir haben richtige Fachleute, wir sind richtig gut, aber durch die Anreize, die ich Ihnen eben genannt habe, geschieht es eben, dass kleine Krankenhäuser Leistungen vorhalten, wo sie gar nicht die Qualität bieten. Ja. Und das ist ein richtiges politisches Thema, weil jeder Landrat, jede Landrätin verliert die Wahl, wenn ein Krankenhaus in seinem oder ihrem Bereich geschlossen wird. Dabei auch das ist wieder eine Thematik, wo nicht richtig wirklich inhaltlich wahrheitsgemäß diskutiert wird. Ich würde lieber in ein Krankenhaus eingeliefert, das 30 Kilometer weiter weg ist. Dafür weiß ich aber, dass da zum Beispiel bei einem Schlaganfall ein Zentrum ist, was mich besser versorgt, wo meine Überlebenschance größer ist, als wenn ich in das 5 Kilometer entfernte Krankenhaus fahre. Da gehört eine Ehrlichkeit der Debatte dazu. Die findet in Deutschland kaum statt. Viele kleine Krankenhäuser, wenig spezialisiert, eine politische statt eine medizinische Standortentscheidung. Das ist ein echtes Problem. Dann haben wir natürlich den Aspekt, dass wir eine hohe Bürokratie und Fragmentierung haben. Das hängt damit zusammen, dass wir über 100 Krankenkassen haben. Es hängt damit zusammen, wenn wir gleich über Digitalisierung sprechen, es gibt auch über 100 Abrechnungssysteme im niedergelassenen Bereich. Ja, da kann man sagen, super, das ist Wettbewerb, gut, da gibt es vielleicht einen, der bietet mehr oder besser an als der andere. Aber wenn wir an die Corona-Pandemie noch denken, wo es ja darum ging, dass man schnell Informationen über bestimmte Patienten hat, dann gibt es teilweise Leute, die haben on-premise, also niedergelassene Ärzte, die haben eine Software-Version, die nur am Ort ist. Da muss dann einmal im Jahr kommt jemand und aktualisiert diese Software. Wir kennen das natürlich alle nur so, dass zentral man ein Update aufspielt. Das geht dann schon bei einer Corona-Pandemie, gab es ja immer wieder neue Tatbestände. Da gab es eine Variante, dann gab es einen neuen Impfstoff. Jeder dieser Tatbestände führte zur Vermeldung von Informationen, die diese alten Systeme gar nicht hatten. Outdated, das ist gegen die schnelle und sichere Übertragung von Informationen. Die hilft ja auch dem Arzt und dem Patienten. Und die Bürokratie ist natürlich horrende. Ja, das ist einfach so durch die ganzen Abrechnungsziffern. Wir haben eine private und eine gesetzliche Krankenversorgung. Wir haben die Digitalisierung in sehr, sehr unterschiedlichen Qualitäten. Und wir brauchen auf jeden Fall eine Vereinfachung von Strukturen und eine Standardisierung von Informationsübergaben. Und der letzte Punkt, das ist vielleicht sogar der wichtigste. Und der wird fast immer bei den Diskussionen nach meiner Wahrnehmung zumindest nicht mit der nötigen Werf betrachtet. Schauen Sie mal, in jedem Bereich, in dem wir arbeiten, würden wir doch sagen, wie können wir Arbeit reduzieren? Gehen wir mal in die Autoindustrie. Die Autos vor 40 Jahren waren ja deutlich reparaturanfälliger als die Autos heute. Und wir haben bestimmte wir machen bestimmte Untersuchungen, wir führen Check-ups durch. Warum stellen wir unser Gesundheitssystem nicht dergestalt, dass wir sagen, wir wollen einfach die Anzahl der kranken Menschen reduzieren? Wir wollen einfach, dass weniger Menschen krank werden in Deutschland. Dann brauche ich ja auch weniger Ärzte und weniger Versorgungsstrukturen. Prävention ist hier das Stichwort. Ein großes Problem in der ganzen Welt und Deutschland auch ist Adipositas, Fettleibigkeit. Die Adipositas-Rate steigt kontinuierlich. Die Hauptgründe sind schlechte Ernährung und zu wenig Bewegung. Das sind die Hauptgründe. Es gibt auch genetische Ursachen, das ist keine Frage. Aber die Hauptgründe sind diese. Wir wissen, dass wir in Deutschland 90% aller Typ-2-Diabetes-Fälle verhindern können, wenn die Leute gesünder leben würden, besser essen würden, sich mehr bewegen. Und das hat ja gar nichts mit dem Gesundheitssystem zu tun. Ja? Das können Sie außerhalb des Gesundheitssystems erledigen. Da brauchen Sie auch gar nicht die teuren Ärzte. Und das ist ein großer Denkfehler, glaube ich, bei uns. Bei uns wird ganz viel unter den Arztvorbehalt gestellt. Der Arzt muss hierüber aufklären und darüber aufklären. Ich bin nicht sicher, dass wir immer so einen hochspezialisierten Fachmann bräuchten, um über alltägliche Dinge zu sprechen oder Dinge, die man mit dem gesunden Menschenverstand regeln könnte. Kommen wir kurz zum Thema Impfungen zurück. Warum gilt in Deutschland der Impfvorbehalt für Ärzte? Apotheken sind jetzt eine kleine Ausnahme geworden durch die Pandemie, ein bisschen beschleunigt. Aber stellen Sie sich mal vor, in Deutschland können Sie in jedem Laden Alkohol und Zigaretten kaufen. In jedem Laden. Ich will jetzt nicht über Zucker sprechen, nicht wahr? Das ist wahrscheinlich ein sensitives Thema. Süßigkeiten. Sie können in jedem Laden das kaufen. Es gibt keine Barriere. Bei Alkohol ist der Personalausweis okay. Bei Zigaretten ist es auch ein bisschen enger geworden, aber es ist nicht mehr so, wie als ich jung war, da konntest du mit 5 Mark überall an jeder Ecke einen Schachtel ziehen. Nein, aber wenn Sie impfen wollen, dann müssen Sie einen Termin beim Arzt machen. Ich bin letzte Woche zum Beispiel gegen Gürtelrose und gegen Pneumokokken geimpft worden. Da habe ich um 14.40 Uhr einen Arzttermin bekommen. Da muss ich meinen Arbeitsplatz verlassen. Ja? Also viele Arbeitnehmer müssen dafür einen halben Tag Urlaub nehmen. Das ist doch absurd. Warum schieben wir die Barriere so hoch? In anderen Ländern gehen Sie in die USA, da gehen Sie in einen Grocery Store, da gehen Sie in eine Apotheke, da sitzt jemand am Rand und sagt, Influenza-Zeit kommt wieder, möchten Sie nicht geimpft werden, dann werden Sie halt geimpft. Wo ist das Problem? Die Impfung führt ja sowieso in der Regel der Arzthelfer durch. Also mich hat noch nie ein Arzt geimpft oder eine Ärztin. Immer die Arzthelferinnen. Und dieser Vorgang an sich ist ja auch wirklich keine große Herausforderung. Aber das heißt, die Debatte ist, es gibt Dinge, die stehen unter dem Arztvorbehalt. Der Arzt, den zu erreichen, das ist aber eine Hürde. Du musst aktiv zum Arzt gehen. Das heißt also, da ist eine Barriere. Die Barriere verhindert, dass sie überhaupt dahin kommen. Das ist ein riesiges Thema in Deutschland. Es gibt kaum ein Gesundheitssystem, das so hohe Hürden und Barrieren hat wie das deutsche Gesundheitssystem. Auch ein Thema, über das nicht gerne gesprochen wird, das aber wirklich, das ist so. Da können Sie, kann ich Ihnen noch ein paar Namen nennen, die Ihnen da noch Daten drüber sagen können. Und dann ist ja auch noch der Kostenfaktor. Also die haben die Barriere hochgesetzt, das heißt, viele gehen dann gar nicht hin. Und dann kostet der Arzt natürlich mehr als die Spritze, die sie in der Apotheke bekommen. Es gibt ganz viele Dinge. Ich habe jetzt 5 Faktoren angesprochen. Den 6. Faktor nenne ich auch nochmal. Der ist extrem kritisch und für den werde ich wahrscheinlich sehr viel Diskussion auslösen. Das ist ja ein Selbstverwaltungssystem, nicht wahr? Also das deutsche Gesundheitssystem, die Player des Gesundheitssystems verwalten sich ja selber. Das ist etwas, das kann man zumindest hinterfragen. Stellen Sie sich vor, alle anderen Wirtschaftsbereiche würden sich selber verwalten, ihre Spielregeln selber machen. Ist zumindest ein Thema, wo man mal drüber reden kann.
Auf jeden Fall, ja.
Also ich will nur sagen, und warum zähle ich diese 5 Bereiche auf? Ich sehe in jedem dieser 5 Bereiche, die ich aufgezählt habe, sehe ich totales, wirklich Verbesserungspotenzial. Überall dort können wir besser werden und das ist der entscheidende Mutmacher. Das System ist total zu 100% von uns Menschen gemacht. Es ist ein tolles Solidarsystem, stammt aus der Bismarck-Zeit, finde ich großartig. Ja? Aber die Umsetzung, das ist eine ganz alte Struktur. Gerade die Sektorengrenzen sind eine steinalte Struktur. Die war mal notwendig, ist sie aber nicht mehr. Das heißt also, in all den Bereichen könnten wir etwas tun und könnten das besser machen und dann würde die Versorgung der Patienten besser. Denn Fakt ist, alles das, was ich Ihnen erzählt habe, hier diese 5 Bereiche, keiner der Bereiche dient dem Patienten. Keiner der Bereiche stellt das Patientenwohl in den Mittelpunkt momentan. Aber eigentlich sollten alle diese Bereiche den Patienten in den Mittelpunkt stellen, denn es ist ja eigentlich ein Gesundheitssystem. In Wirklichkeit ist es ein Krankheitssystem, weil Krankheit wird belohnt für Ärzte dadurch, dass sie eben Abrechnungsziffern von kranken Menschen haben. Sie kriegen keine Abrechnungsziffer für einen Mensch, der nicht zu ihnen kommt, der gesund ist. Eigentlich so ein bisschen strange, wenn man mal ernsthaft drüber nachdenkt. Man könnte das ja auch umändern.
Die Frage, die sich natürlich sofort stellt, ist, das sind ja keine exklusiven Erkenntnisse von Ihnen, sondern die sind, das sage ich jetzt mal so, ohne Ihnen zu nahe treten zu wollen, aber allgemein bekannt.
Ja,
und absolut. Nicht erst seit gestern und vorgestern, sondern einige Probleme schleppen wir seit Jahren, seit Jahrzehnten mit uns herum. Etliche Gesundheitsministerinnen und Gesundheitsminister sind an Reformen gescheitert. Warum, wo eine so klare Analyse auf dem Tisch liegt, kriegen wir es nicht gebacken, ein Gesundheitswesen zu formen, das zunächst einmal vor allen Dingen dem kranken Menschen auch dient?
Ja, da gibt es sehr viele Gründe. Und diese Gründe liegen aus meiner Sicht zum einen in dieser fragmentierten Landschaft. Es gibt ja Daten darüber, wie viele Institutionen, sogenannte Stakeholder, ich sage auch mal ganz banal Lobbygruppen, im Gesundheitswesen unterwegs sind. Und die haben natürlich alle eigene Interessen. Das kann man ihnen auch gar nicht verwehren. Nehmen wir mal das System Krankenhaus. Krankenhausplanung ist ja Ländersache. Da hat der Bund gar kein Mitspracherecht. Das ist übrigens einer der Gründe, warum alle Gesundheitsminister auch an solchen Reformen unter anderem eben scheitern, weil sie eben Bundesminister sind und Gesundheit ist Landessache und Krankenhausplanung ist schon dreimal Landessache.
Ja,
dann
ja.
Können Sie dann, wenn Sie sich das so mal durchdenken, da gibt es zum Beispiel eine Region, Rheinland-Pfalz, Hessen, Nordrhein-Westfalen, da gibt es so ein Dreieck und da gibt es verschiedene Krankenhäuser und da sind auf einmal Herzkatheterplätze total überrepräsentiert, weil fast jedes dieser Länder will seinen eigenen Herzkatheterplätze haben und dabei ist dann die Landesgrenze nur 2 Kilometer entfernt oder so. Das heißt also, das ist auch ein Standesdünkel. Das ist leider so, dass dann nicht groß genug gedacht wird, sondern zunächst mal an die eigene Region gedacht wird. Es gibt sehr, sehr wenige Landräte und Landrätinnen, die wirklich es massiv vorantreiben, dass sie verstehen, wir müssen kleine Krankenhäuser schließen und stattdessen wirklich vielleicht auch ein neues bauen. Geschieht zum Beispiel in Altenkirchen momentan. Dort ist ein Landrat, der ist selber Arzt und der hat es geschafft, sowas auf die Beine zu bringen. Da wird ein neues Krankenhaus gebaut und das wird dann halt viele Qualitätsmängel von anderen auch schaffen. Das heißt also, der politische Wille, die politische Durchsetzungskraft muss da sein. Das gelingt in der Regel nicht, weil Gesundheit ein extrem emotionales Gut ist. Das, glaube ich, muss ich auch niemandem sagen. Und Sie können auch kaum mit etwas so starken Wahlkampf machen und so sehr polarisieren, als wenn Sie sagen, oh, die Versorgung wird schlechter, die Patienten leiden darunter. Das ist sehr schwer dagegen zu argumentieren. Das heißt also, ich bin der Ansicht, dass die politischen Entscheidungsträger sehr stark unter Druck kommen, von allem, was ich beobachtet habe, von Krankenhausgesellschaften, von Kassenärztlicher Bundesvereinigung, die vertritt die Interessen der niedergelassenen Ärzte. Es ist wirklich ein großes Haifischbecken, in dem dann gearbeitet wird. Und solange jeder immer die Interessen seiner Gruppe in den Vordergrund stellt, ist es sehr, sehr schwierig, hier gute Kompromisse zu finden.
Großes Thema ist, wie man immer wieder hört und liest, der Personalmangel. Nicht nur in der Pflege, sondern in vielen Bereichen des Systems.
Also das, was Sie ansprechen, ist ein Treiber für Reformen. Und ich gehe mal davon aus, wenn der Druck so groß ist, dann wird man eben auch Reformen durchführen. Bisher wurde es ja in erster Linie mit Geldmitteln zugeschüttet. Das muss man auch ganz einfach sagen. Wenn Sie wissen, wie hoch die Beiträge inzwischen sind für Krankenkassen, die ganzen Sozialbeiträge sind über 50%, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das gesamte Gesundheitswesen nimmt inzwischen 12,6% des gesamten Bruttoinlandsprodukts ein. Es ist also eine riesige Geldmaschine, in der sehr viel Geld verdient werden kann auch. Aber ich glaube ja, dass das so ist. Aber schauen wir nochmal auf das, was Sie sagen. Fakt ist, wir haben doppelt so viel Ärzte pro Kopf Bundesbürger wie vor in den 1980er Jahren. Doppelt so viel Ärzte pro Kopf. Die Ausbildung des Arztes ist richtig teuer. Ich denke, die geht in die Richtung 350.000 Euro pro Mediziner. Fakt ist aber, dass viele von den Medizinern in ihrem Beruf nicht arbeiten oder eben nur halbtags arbeiten. Das heißt also, wir haben doppelt so viel Köpfe wie in den 1980er Jahren. Wir haben aber tatsächlich weniger Leistung von den Anzahl Köpfen erbracht. Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, stellen Sie sich einmal vor, wir würden eben die Krankheitslast reduzieren, wir würden die Krankenhäuser umbauen, die wir nicht mehr bräuchten, zu medizinischen Versorgungszentren, dann hätten Sie natürlich unmittelbar auch weniger Personalaufwand. Also ist ja auch klar. Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass 20% der stationären Aufenthalte eigentlich ambulant erledigt werden könnten, dann hieße das ja, dass dort 20% Personalaufwand nicht gebraucht würde, wenn wir das täten. Wir werden damit nicht alle Probleme lösen, aber wir werden effizienter und effektiver sein und die Patienten werden darunter nicht leiden. Und der nächste Aspekt ist natürlich genau der, über den wir ja auch sprechen werden, Digitalisierung, künstliche Intelligenz. Es ist ja ganz offensichtlich, und es gibt wirklich dutzende Beispiele, dass die Menschen, die sich um Pflegende kümmern, um Krankenhauspatientinnen und Patienten oder Ärzte und Ärztinnen selber, dass die bürokratisch stark entlastet werden können, wenn sie bestimmte Digitalisierungsinstrumente nutzen. Also das heißt, auch da gibt es wirklich ganz offensichtlichen Bedarf, Optimierungsbedarf, der aber dann wirklich auch zugunsten der Patienten sogar noch ausfällt. Also noch nicht mal das Patientenversorgen verschlechtert.
Ja, Sie haben es angesprochen, Herr Professor Wieler, die Digitalisierung und KI. Da sind wir genau bei unserem Thema, das wir ja überschrieben haben mit Gesundheit am Limit, wie Digitalisierung und KI unser System entlasten können. Sie sind einer der herausragenden auch Digitalexperten im Gesundheitswesen. Was von dem, was Sie auch als Problemkatalog dargestellt haben, lässt sich schon in absehbarer Zeit allein durch Digitalisierung und KI relativ rasch abmildern und vielleicht sogar deutlich verbessern?
In relativ kurzer Zeit, da bin ich jetzt nicht so optimistisch, weil das deutsche Gesundheitssystem ist ja hochreguliert. Und wenn wir immer in Deutschland von einem Bürokratieüberbau sprechen, dann ist das korrekt. Das ist so. Das ist eine Tatsachenbeschreibung. Nur die Problematik liegt ja darin, diese Bürokratie beruht ja auf gesetzlichen Regelungen. Und gesetzliche Regelungen zu ändern, das ist schon ein hartes Brett. Schauen Sie, wenn Sie auf das Sozialgesetzbuch 5 drauf gucken, ist ja fast das Einzige, was in Deutschland noch wächst, ist der Umfang des Sozialgesetzbuch 5. Ich meine, ich polemisiere jetzt ein wenig, aber
ganz das kurz, heißt, das Sozialgesetzbuch 5, was umfasst das genau?
Das umfasst, wie im Krankensystem geregelt wird. Also was sind die Regeln im Umgang mit Patienten und Patientinnen im Pflegebereich? Da sind viele Dinge geregelt.
Okay. Auf die Strafgesetzbuch für die Juristerei.
Ja, ich weiß nicht, ob das ein guter Vergleich ist, aber So ähnlich wird es dann sein. Also ich hoffe, im Gesundheitswesen wird dann doch noch ein bisschen objektiver gewährt als manchmal bei bestimmten Strafverfahren, zumindest wo ich selber als Gast dabei war. Nein, aber Spaß beiseite. Also wir haben eine so starke Bürokratie, so dass es natürlich extrem schwierig, dort Innovation reinzubringen. Das ist doch klar. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Ich gehe davon aus, dass jeder, der zuhört, das sofort begreift, was das für ein wahnsinniger Fortschritt ist. Es gibt ein Startup, das ist hier am Hasso-Plattner-Institut gegründet worden, das heißt Voice. V-O-I-Z-E. Was haben die gemacht? Die haben gesagt, diese Pflegekräfte, die haben ja einen furchtbaren Dokumentationsaufwand. Ich weiß nicht, wie viel der Gesamtzeit verbringen die gar nicht damit, um die zu Pflegenden zu kümmern, sondern damit zu dokumentieren. Als halbwegs, sage ich mal, bewanderter Digitalexperte denkst du, man, das muss doch irgendwie einfacher gehen. Da musst du irgendwo reinsprechen und dann wird daraus ein strukturiertes Protokoll. Also im Grunde eine triviale Idee. Aber natürlich ist es nicht trivial. Mit generativer AI ist es deutlich besser geworden. Aber sie müssen natürlich trotzdem die Stimme gut erkennen. Wir haben ja gerade auch in dem Bereich viele Ausländer und Ausländerinnen. Da musst du Akzente auch der Sachse redet ein bisschen anders als der Rheinländer oder der Bayer. Das heißt also, Wenn man ins Detail geht, ist es doch schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber es geht, es geht. So, was haben die gemacht? Die haben so eine App entwickelt und jetzt können eben Pflegekräfte sprechen da rein, was sie getan haben. Sie können ja sogar schon, während sie sich um den zu Pflegenden kümmern, können sie schon sprechen, ne? Und können also quasi schon das Protokoll in Realtime füllen, haben dadurch viel mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten. Das ist erfolgreich, das System wird eingesetzt. Aber was ist der Punkt? Das System wurde nicht im Gesundheitssystem entwickelt, sondern außerhalb des Gesundheitssystems im Pflegebereich. Weil wäre es, meine Prognose, wären die so naiv gewesen, hätten gesagt, Mann, die Krankenschwestern können wir auch direkt entlasten und die Ärzte sowieso, dann wäre das an regulatorischen Hürden gescheitert und dieses Startup wäre pleite gegangen, ist meine Prognose. Das heißt also, sie bringen die Innovation von draußen rein, sie belegen, dass es funktioniert und ich bin mir ganz sicher, dass diese Art der Dokumentation jetzt immer mehr in den medizinischen Bereich reinschwappt. Warum? Weil die Menschen sagen, Mann, das klappt einfach. Lass uns das doch machen. Wir erleben nämlich ganz oft im deutschen Medizinsystem eine Skepsis gegenüber Neuigkeiten. Wir sind alles Menschen. Die meisten Menschen bleiben gern bei ihrem alten Businessmodell. Das ist auch gar kein Vorwurf, das ist menschlich. Da gibt es sehr viele psychologische Daten dazu, das ist so. Never change a team. In dem Fall ist kein Winning-Team aus meiner Sicht, aber never change. Das ist menschlich, ja. Aber das heißt, die bringen sowas von draußen rein. Das ist ganz banal. Ein anderes Beispiel ist ja auch Dr. Lib. Nehmen wir diese App, die ja wahnsinnig viel Zeit erspart bei der Terminvergabe oder so. Also es gibt wirklich viele Dinge. Ich denke, die sind banal vom Verständnis her. Natürlich haben die alle auch technische Hürden, haben die auch rechtliche Hürden, aber im Grunde genommen sind das aus meiner Sicht low-hanging fruits, wo man halt das Gesundheitssystem, aber da muss es innovationsfreudiger sein und darf es nicht wegregulieren.
Das eine ist die Frage der Digitalisierung, um Bürokratie abzubauen, um Abläufe zu beschleunigen. Die andere große Chance wird ja gesehen, in der Diagnose zu unterstützen, also nicht dem Arzt die Diagnose abzunehmen, sondern ihn dabei zu unterstützen, weil einfach die Rechenleistung des Systems stärker ist als jedes menschliche Gehirn und die Erfahrung, die oft zum Beispiel bei der Radiologie auf Basis von Bildern, kann natürlich ein System viel schneller bereitstellen. Ja. Wie sehen Sie die Chance an der Stelle? Zunächst mal, gibt es dort vielversprechende Ansätze und geht es da schneller voran?
Es gibt sehr viele vielversprechende Ansätze. Es gibt ja auch wirklich schon jetzt angewandt tagtäglich, zum Beispiel in Röntgenpraxen oder in Krankenhäusern, die Auswertung von Röntgenbildern mit einer Software, die im Hintergrund natürlich KI gesteuert ist. Das gibt es ja häufig schon. Das ist ja offensichtlich genau, was Sie sagen. Es ist ja, glaube ich, klar, wenn eine künstliche Intelligenz, wie wir das nennen, also im Grunde ist ja nichts weiter als ein Algorithmus, guten Daten trainiert ist, dann hat der ein größeres Gedächtnis als der beste Arzt oder die beste Ärztin der Welt. Das ist, glaube ich, klar. Und es wird auf Dauer so sein, dass die Ärzte und Ärzte diese Werkzeuge immer mehr nutzen würden zu ihrer eigenen Unterstützung. Das ist ganz klar. Man kann sich zum Beispiel in manchen Fällen das so vorstellen, dass ganz simple Diagnosen, dass quasi ein System ganz simple Diagnosen schon sehr schnell stellt und wenn es kompliziert ist, dann schaut der Arzt nochmal zweimal drüber. Also man kann ja verschiedene Algorithmen sich überlegen. Ja, da gibt es viele Entwicklungen. Warum ist das Hasso-Plattner-Institut, Sie haben das am Anfang gesagt, ich bin Adjunct-Professor am Mount Sinai Hospital in New York. Warum bin ich da? Der Grund ist ganz einfach. Hier war ein Kollege vor mir am Hasso-Plattner-Institut, Erwin Böttinger. Der hat ganz klar die Vorteile bezüglich der Ausbildung der Ärztinnen und Ärzte in den USA gesehen, als auch die Vorteile bezüglich der Digitalisierung. Und dort ist ein Krankenhaus, das schon vor vielen, vielen Jahren eine zentrale Datenbank für alle elektronischen Patientenakten aufgebaut hat. Das ist in Deutschland ja eher ungewöhnlich. In Deutschland gibt es ja viele Krankenhäuser, da gibt es noch unterschiedliche Abrechnungssysteme innerhalb eines einzelnen Krankenhauses zum Beispiel. Das heißt, die haben das von vornherein schon zentralisiert und dort arbeiten wir und können jetzt als Forscher wirklich Algorithmen trainieren, können im Gesundheitssystem selber, in einem der größten Gesundheitssysteme der Vereinigten Staaten, die haben mehr als 300 Praxen außerhalb auch, also ganz andere Strukturen als bei uns, können wir schon mit Daten rechnen, können prädiktive Modelle errechnen, wo wir den Patienten auch direkt nutzen und dann gehen die direkt in die klinische Anwendung in diesem Gesundheitssystem. Das heißt also, dort werden Algorithmen im Rahmen von klinischen Studien ausprobiert. Das heißt also, das geschieht und die sind dort deutlich innovativer als in Deutschland. Aber natürlich ist die große Hoffnung, warum ich das mache, dass ich natürlich damit Beispiel geben möchte und natürlich dann auch Druck auf das deutsche System mit ausüben möchte, dass das auch in Deutschland dann geschieht. Denn ein häufiges Problem, das haben wir, also ich habe es ja nicht erlebt, aber viele erlebt, als die Pferdekutschen abgeschafft wurden und die Autos, das war ein wahnsinniges Risiko, für Todesfälle mit den Autos verbunden wurden und wie viel Angst davor war. Wenn sie das dann schon belegen, dass es geht, wie wir das in den USA machen und natürlich auch in manchen deutschen Kliniken, ist ja nicht so, dass Deutschland da ganz hinterherhängt, aber dann, wenn sie sehen, es klappt, dann haben sie natürlich einfacher, die Dinge auch durchzusetzen. Aber Deutschland ist so hoch reguliert und so risikoavers, dass sie Innovation einfach wirklich in großem Maße verhindert. Und viele Ärzte und Ärzte-Lobbygruppen möchten auch nicht von ihrem normalen Businessmodell abrücken. Das ist menschlich, aber es ist nicht, glaube ich, zur Hilfe der Patientinnen.
Sehr viele Menschen verbinden ja mit KI vor allen Dingen auch die große Hoffnung, dass zum Beispiel tödliche Erkrankungen möglicherweise vielleicht, wenn nicht geheilt, doch zu einer chronischen Erkrankung gemacht werden können. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, gibt es auch eine gewisse Skepsis, Unsicherheit, ist dieses System überhaupt noch kontrollierbar? Wer trägt Verantwortung, wenn es falsch liegt und Menschen dadurch benachteiligt werden? Also wo sehen Sie die größten ethischen Herausforderungen beim Einsatz der KI in der Medizin?
Ja, das ist keine Frage. Das sind Fragen, die wir uns auch ständig stellen, gerade an meinem Lehrstuhl. Wir haben hier ein großes Thema, ist Equity, sind eben also dieser Benachteiligung von bestimmten Gruppierungen, alle die Menschen, die nicht so digital affin sind, vielleicht auch nicht so einen hohen Bildungsstandard haben, die werden sich natürlich auch weniger informieren können, zum Beispiel in bestimmten Portalen. Uns interessieren auch gerade Drittstaaten, also Länder, die eher einkommensschwach sind, Low-Middle-Income-Countries, darum befassen wir uns auch mit globaler Gesundheit. Also wo kann KI-Anwendung dort Vorteile bringen, wo bringt sie Gefahren? Das ist gar keine Frage. Telemedizin ist ein super Gebiet, wo sie durch Bildgebung Großartiges erreichen können. Dem dort, wo gar keine Ärzte sind, können sie natürlich mit Telemedizin unheimlich unterstützen. Also, aber ja, das Thema ist, die Gefahren sind sichtbar. Sie müssen immer im Hinterkopf behalten werden, sie müssen immer mit eine Rolle spielen. Das heißt, das ist auch eine Stärke vom Hasso-Plattner-Institut. Wir haben deshalb am Hasso-Plattner-Institut ja auch eine Design Thinking School unter anderem, sodass wir also auch den Nutzer, den Patienten mit in die Entwicklung von solchen Tools mit einbinden. Ja, das heißt also ein Co-Design, ein Human-Centered Design von Anwendungen. Wir haben den Patienten bei vielen Anwendungen mit im Blick. Und dann kommen natürlich auch die ethischen Fragen von alleine. Wir haben Gott sei Dank auch natürlich eine Vorlesung über Ethik in der Medizin, Ethik in KI, weil wir müssen ja auch unsere Studierende dafür sensibilisieren. Das ist extrem wichtig. Am Hasso-Plattner-Institut sind sehr viele Techies, aber die Technologien haben so viel Macht inzwischen, dass natürlich diese ethischen Hintergründe, die müssen wir mitvermitteln. Das ist ganz wichtig. Und die Gefahren sind da. Gar keine Frage, sie müssen adressiert werden. Und auch dieser sogenannte Blackbox-Effekt, dass man eben gar nicht weiß, was rechnet da diese KI im Hintergrund. Es gibt aber erklärbare KI, das kann man auch lösen. Das ist dann rechenaufwendiger, aber das kann man tun. Und natürlich, es gibt alle möglichen Herausforderungen, wie zum Beispiel, sie können teilweise zurückerkennen, wer der einzelne Patient war. Also es gibt wirklich da eine Reihe von Gefahren, wenn es um Privacy geht, also um Datenschutz, Datensicherheit, aber die sind alle lösbar. Und der entscheidende Punkt, den ich zum Schluss hier sagen möchte, von diesem Absatz jetzt, Kosten-Nutzen. Ja? Also Deutschland versucht, alle Risiken zu 100% auszuschließen. Dabei gehen aber die Nutzen für die Menschen dann doch letztlich verloren. Und wir sollten immer uns sicher sein, was ist uns denn der größere Wert? Der größere Wert, viele tausend Patienten besser zu behandeln, ist das der wichtigere Wert oder der eventuelle Punkt, dass mal Daten verloren gehen oder vielleicht sogar mal Daten gehackt werden? Ich finde, wir sollten, das gehört ja auch zu einer ethisch-moralischen Betrachtung, ne? Kosten-Nutzen. Was nutzt der Gesellschaft mehr? Und wir sind sehr risikoavers in Deutschland zum großen Teil, gerade im Gesundheitswesen. Und ich nehme das oft wahr, dass diese Risikoaversion eben auch daher kommt, dass man ein Businessmodell nicht ändern will und dass man Innovation auch teilweise tatsächlich auch aktiv unterdrücken möchte. Und da sollten sich die Patientinnen und Patienten mehr gegen wehren. Ich weiß nicht, es gibt eine App, ob Sie kennen, ADA heißt die App. Das ist eine fantastische App, sollten eigentlich alle Menschen haben. ADA, da können Sie sich anmelden mit Ihren persönlichen Daten und wenn Sie bestimmte Symptome haben, dann können Sie die fragen und diese App wird sehr, sehr fundiert in Antworten, wird immer sagen, so, okay, pass mal auf, wenn das und das ist, dann würde ich dir jetzt raten, geh jetzt bitte mal zu einem Arzt. Was meinen Sie, wie viele Schlaganfälle, Herzinfarkte oder auch Krebsarten man dort früher erkennen könnte oder vorbeugen würde, wenn Sie so einen klugen Berater an Ihrer Seite hätten? Da sollten sich freuen sich die Ärzte auch drüber. Es gab letztens ein paar Fälle, das stand in der Zeitung, da sind junge Leute an Darmkrebs verstorben. Es gibt das selten, aber es gibt das auch bei jüngeren Leuten. Der klassische Fall ist, wenn Sie zum Arzt gehen mit 35 Jahren und Sie haben irgendwelche Beschwerden, die auf so ein Leiden hinweisen, dann würden die Mehrheit der Ärzte, bin ich sicher, würde sagen, das kann nicht sein, Sie sind viel zu jung, das muss was anderes sein. Aber es ist eben nicht immer was anderes. Aber ADA zum Beispiel, oder eine gute KI, die würde die Symptomatik so auswerten, dass sie sagen würde, oh Mann, das könnte vielleicht doch was sein, bitte check das mal ab. Also das sind für mich alles Felder, wo uns diese ganze Technologie wirklich unterstützt, uns Menschen unterstützt.
Guter Hinweis, den Link werden wir in unsere Shownote mit aufnehmen.
Oh, jetzt mache ich hier Schleichwerbung, aber na gut. Es ist wirklich
Nein,
eine
aber
tolle
ich meine, für etwas Nützliches darf man ja auch mal werben.
Herr Wieler, nochmal zu dem Thema Vertrauen und Offenheit für neue Technologien, AI. Ich komme, wie ich gesagt habe, aus der Landwirtschaft. Wir haben erlebt, rote Gentechnik war jeder begeistert von. Grüne Gentechnik war so risikohaft, dass man das ablehnen muss, auch ohne Fachkenntnis, natürlich gut beurteilt. Jetzt hätte ich gedacht, beim Thema Medizin, beim Überleben, bei Krankheiten vermeiden, würden die Menschen tatsächlich auch die Vorbehalte gegen Datenverlust, die Vorbehalte gegenüber unklaren Fragen aufgeben, wenn sie nur das Gefühl haben, ich kann besser versorgt werden, ich habe ein besseres Leben, ich habe ein längeres Leben. Was ist da der Defekt, dass wir selbst bei der EPA ja das nicht auf die Reihe kriegen, dass Menschen das als Chance begreifen? Wo haben wir da versagt?
Also, ich meine, ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt keine hinreichend Studien gelesen, um das fundiert beantworten zu können. Das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung sozusagen. Also nehmen wir mal das Finanzwesen. Ne? Die Mehrheit der Deutschen zahlt ja inzwischen irgendwie, indem es das Handy an ein Lesegerät hält und dann wird Geld abgehoben. Das ist ja auch schon eine krasse Aktion.
Ja.
Das Geld ist einfach weg. Ich habe es ausgegeben. Wahrscheinlich wissen 95% der, das tun gar nicht, was da für eine Technologie dahinter stellt, aber die machen das einfach. Jetzt kommt immer das Thema Vertrauen. Also im Finanzwesen, glaube ich, gibt es zwei Gründe, warum das so cool klappt. Das eine ist, die werden super bestraft, wenn es nicht klappt. Dann hat eine Bank ein Problem und geht wahrscheinlich vom Markt, wenn sie das nicht super sicher machen. Was macht denn das deutsche Gesundheitswesen? Kann man es komplizierter machen? Kann man die Barrieren höher setzen für Menschen, diese EPA zu nutzen? Ich kann es mir kaum vorstellen. Mhm. Stellen Sie sich einmal vor, Sie würden die Technik, das ist ja technisch möglich, viel einfacher gestalten. Sie müssen ja, ich habe leider keine EPA, übrigens auch eine Unverschämtheit. Ich bin Privatpatient, meine Krankenkasse bietet keine EPA an, denn gesetzlich ist sie dazu nicht verpflichtet. Allein das ist schon für mich, also allein das zeigt schon wieder, wie die verschiedenen Lobbygruppen arbeiten. Ja. Eigentlich, wir haben ja in Deutschland mehr als 90% der Menschen, die bei uns leben, sind ja krankenversichert. Das ist eine großartige Errungenschaft unseres Sozialsystems. Aber wie viele von den Typen haben denn eine vernünftige EPA? Aus meiner Sicht müssten alle eine EPA haben, alle, und zwar gesetzlich verpflichtend. Aber diese EPA müsste dann eben auch schön funktionieren, problemlos, barrierefrei, einfach, damit wir sie alle auch schön nutzen. Denn etwas, denke ich, was ganz vielen nicht vermittelt wird. Also es gibt wahnsinnige Vorbehalte. Bei uns hat eine Kollegin eine Studie gemacht, so eine Masterarbeit, eine Befragung. Es gibt ganz viele Ärzte und Ärztinnen, die haben echt Vorbehalte gegen die EPA. Warum? Naja, die Technik, das klappt doch eh nicht hier, der Connector, da war alles so, in den letzten Jahren hat doch nie was geklappt und es war alles immer nur mehr Arbeit für uns. Es war immer mehr Arbeit, weil es technisch einfach nicht, es wurde barriereproblematisch gebaut. Dadurch war es mehr Arbeit, dadurch wird es abgelehnt von Ärzten. Das Zweite ist, Ärzte trauen anderen Ärzten teilweise nicht. Da gab es eine Frage, ich habe gerade über das Abrechnungssystem gesprochen, wenn Sie sich erinnern, ganz zu Beginn. Natürlich gibt es auch Ärzte und Ärztinnen, die schreiben eine andere Abrechnungsziffer rein, weil sie dafür mehr Geld verdienen. Sie haben den Patienten trotzdem gut behandelt, aber die Diagnose stimmt vielleicht gar nicht. Und jetzt sehen Sie das alles in dieser EPA. Sie machen ja das transparent. Und Transparenz ist für meine Begriffe einer der ersten Faktoren, warum man ein Businessmodell ändern kann. Wenn man nämlich Transparenz reinbringt, dann sieht man nämlich, was vielleicht gut ist oder nicht so gut ist. Warum bekommen die ganzen gesetzlich Versicherten keine Rechnung zugestellt? Warum sehen sie nicht, was es kostet, was mit ihnen geschieht? Warum gibt es da keine Transparenz? Also ich glaube, Transparenz ist ein Riesenthema und durch die EPA könnte das alles reingebracht werden. Aber meine persönliche Ansicht ist, es wird stark versucht, diese EPA eben nicht durchzusetzen, weil zu sehr viel Transparenz reinkommt. Und vielleicht traut man auch den Patienten und Patientinnen nicht genügend Eigenkompetenz zu. Fakt ist aber, die meisten Patienten und Patientinnen sind klug genug, das zu verstehen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie hätten eine EPA, dann wäre auch das Sektorenproblem gelöst. Ne? Also egal, ob Sie dann beim Hausarzt sind oder im Krankenhaus, Sie hätten ja ein und dieselbe EPA, da wären alle Informationen über Sie drin. Und jetzt stellen Sie sich nochmal vor, was ja auch machbar ist, mit einer generativen KI könnte der Arzt mit dieser EPA mal sprechen. Dann brauchen Sie nicht mehr diese lächerlichen Anamnesebögen ausstellen, die Sie machen, wenn Sie zu irgendeinem Arzt zum ersten Mal kommen. Dann werden Sie gefragt, wurden Sie schon mal operiert oder irgend sowas. Ich meine, Sie hätten fundierte Informationen, aber natürlich kann auch kein Arzt all diese Informationen lesen, wenn die 60 Jahre alt sind und eine ewige EPA haben. Aber man kann ja mit generativer AI die auswertbar machen und die wichtigsten Fragen stellen. Was meinen Sie? Ich glaube, mehr als 10% aller Patienten, die mit lebensbedrohlichen Zuständen in eine Notaufnahme kommen, haben aus Versehen falsche Medikamentencocktail genommen. Weil unter anderem kassiert ihr heute noch, da werden Medikamente ausgeschrieben für Patienten, die passen aber gar nicht zu anderen Medikamenten, weil es eben kein offenes, transparentes System ist. Wird ja was verschrieben und dann nimmt der Patient das und plötzlich gerät er in Lebensgefahr. Sie würden das alles durch eine EPA, die funktioniert, die vollständig wäre, die allen zur Verfügung steht, die Info brauchen, würden Sie das alles lösen. Aber die EPA ist fragmentiert, sie ist schwer zu öffnen. Sie müssen sogar der Arzt, habe ich jetzt gehört bei einer Krankenkasse, Sie müssen sogar den Arzt aktiv auffordern, dass er die Daten da reintut. Also es ginge einfacher und die Gründe, warum es nicht gemacht wird, da sind wahrscheinlich vielfältig, aber unter anderem habe ich immer im Kopf auch, dass einfach viele Ärztinnen und Ärzteverbände diese Veränderungen nicht unbedingt wünschen.
Ja, mit Blick auf die Uhr, Professor Wieler, müssen wir auf die Zielgerade einbiegen. Wir haben am Anfang eine Standardfrage für unsere Gäste und wir haben am Ende eine. Und die lautet, was gibt Ihnen persönlich Zuversicht, nicht nur als Gesundheitsexperte, sondern auch als Bürger?
Also das, was wir hier beschrieben haben, auch wenn wir über Digitalisierung gesprochen haben, ist ja meine Ansicht, dass die meisten dieser Dinge aufgrund von Eigenschaften der handelnden Personen zurückgehalten werden oder nicht genügend Innovation ins System kommt. Das heißt im Umkehrschluss, wir Menschen könnten es regeln. Also ist einfach so, wir Menschen können es regeln. Ich sage das so oft, alle Gesetze, die wir haben, Steuergesetze, die ja auch viel zu kompliziert sind, Sozialgesetzbuch 5, ist ja alles von uns Menschen geschrieben. Wir sind die handelnden Personen. Das heißt, wir können das auch anders machen. Wir können es auch bedienerfreundlicher machen. Wir können es auch freundlicher machen in Bezug auf die Patienten und Patientinnen. Wir können den Patienten und Patientinnen auch mehr Kompetenz zutrauen. Und meine Hoffnung ist die, wissen Sie, wir alle nutzen oder viele Leute nutzen alle möglichen Apps und geben da alle möglichen Informationen rein. Es wird immer über Vertrauen gesprochen. Ich gehe mal davon aus, dass die Mehrheit der Leute gar nicht so sehr darüber nachdenken, sondern die sehen einfach, das ist irgendwie eine coole App, die bringt mir was, die ist leicht zu bedienen, die nehme ich. Könnten wir im Gesundheitssystem eigentlich auch so ähnlich machen, dann würden auch viel mehr Menschen die einfach nehmen, so wie im Finanzsystem ich mein Geld so überweise. Ich bin mir da sehr sicher, dass es nicht nur Vertrauen ist, das spielt eine Rolle, aber ich glaube, es ist einfach die Nutzerfreundlichkeit, die Leichtigkeit, mit der man Dinge tut. Lass uns doch einfach weniger Barrieren reinbauen. da bin ich relativ sicher, dass das zum Nutzen der Menschen ist und lass uns Transparenz reinbringen, dann sehen plötzlich viele Patientinnen und Patienten, was eigentlich geschieht. Und dann, ja, dann da sehe ich eigentlich den größten Hebel.
Herzlichen Dank, Herr Wieler. Wir sind damit kurz vorm Ende unseres Gespräches. Ich will nochmal ein paar wesentliche Punkte aufgreifen und kurz zusammenfassen. Wir haben darüber gesprochen, wie man das Gesundheitssystem verbessern kann. Sie hatten gleich gesagt, es erfordert Mut von all den Beteiligten, von der Politik über die Patienten bis zu den Ärzten. Und Sie haben verschiedene Gründe auch angeführt, warum es sehr schwierig ist, Dinge zu verändern. Die Ineffizienzen und die Effektivität des Systems zu verbessern. Sie haben genannt die Sektortrennung, die Fehlanreize im Vergütungssystem, die Überkapazitäten, die einfach bestehen, das Thema Bürokratie und Fragmentierung, wenn wir an die Kassen denken. Man müsste neue Ziele definieren, man müsste insbesondere das Thema Prävention stärken und natürlich haben Sie auch nochmal darauf hingewiesen, dass die Selbstverwaltung durchaus auch neben positiven Effekten natürlich auch ein Hindernis bei anstehenden Veränderungen darstellt. Veränderungen sind schwierig, nicht nur aus den genannten Gründen, sondern weil eben auch Grenzen bestehen, zum Beispiel zwischen Kreisen, Bundesländern oder auch bundesgrenzenübergreifenden Zusammenarbeit. Und natürlich auch schwierig, Gesundheit ist ein sehr emotionales Gut. Personalmangel, ja, aber mit dem Ansatz Effizienz und Effektivität wären deutliche Entspannungen zu erreichen. Ich glaube, das nehmen wir auch nochmal mit. Die Digitalisierung kann entlasten, entlastet schon, aber im System zu entwickeln, gerade wenn es um das Thema Bürokratie, Arbeitserledigung geht, schwierig. Sehr vielversprechende Ansätze im Bereich der Diagnose, ohne Zweifel. Aber eben auch, und da könnten wir besser werden, bei der Auswertung von Patientendaten, um dann tatsächlich auch frühzeitig Spuren zu erkennen und frühzeitig auch neue Wege beschreiten zu können. Und letztlich die Frage, haben wir nochmal diskutiert, warum kommen wir zum Beispiel EPA zum Beispiel nicht schneller voran? Einfach weil doch starke Vorbehalte bestehen, und zwar auch im System, nicht nur auf Patientenseite. Vertrauen fehlt. Es müsste einfacher sein, barrierefreier und insbesondere auch transparent. Und was uns natürlich, glaube ich, jeden, der zuhört, nochmal ein wichtiger Denkanstoß ist, die Systeme sind menschengemacht, die Regeln sind menschengemacht, also kann es der Mensch auch verändern. Und dazu braucht es den Mut. Und ja, das wollen wir heute auch unter anderem mit diesem Podcast wieder vermitteln. Mit Mut können wir viele Dinge verändern.
Herzlichen Dank. Ja, gute Zusammenfassung. Jetzt sind es 3 alte weiße Männer.
Ja, kommen Sie gerne wieder, dann können wir dieses Trio erneut bilden. Für heute sind wir allerdings am Ende dieser Mutmacher-Folge angelangt. Nochmal ganz herzlichen Dank, Herr Professor Wieler, für Ihre spannenden Einblicke und vor allen Dingen auch für Ihre wirklich sehr profunde Analyse, wo es im Gesundheitswesen hakt und klemmt. Wir haben dafür schon natürlich seit Jahren ein Gespür. Wir lesen es immer wieder, aber es so kompakt von Ihnen auf den Punkt gebracht zu bekommen, hat nochmal eine ganz andere Wirkung. Und das hat für mich auch heute in diesem Gespräch eine ganz besondere Qualität gehabt. Wir hoffen, dass Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht nur wertvolle Informationen heute aus diesem Gespräch an die Hand gegeben worden sind, sondern vor allem auch ein Impuls zum Weiterdenken, weiter fragen und besonders zum zuversichtlich bleiben. Und wenn Sie es nicht schon sind, dann werden Sie es.
Denn gerade in diesen herausfordernden Zeiten in vielerlei Hinsicht braucht es Stimmen wie die von Ihnen, Professor Wieler, die nicht nur Probleme benennen, sondern Lösungswege aufzeigen. Und natürlich auch Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung auch für Veränderung. Denn eins ist klar, unser Zusammenleben kann nur gelingen, wenn es getragen wird von Respekt, Empathie und dem festen Willen zur Gerechtigkeit, unabhängig von Herkunft, Meinung oder Lebensentwurf.
Ja, und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, sagen Sie es weiter, abonnieren Sie uns, teilen Sie den Podcast und folgen Sie uns gerne auch auf unseren Kanälen in den sozialen Medien. Mehr dazu erfahren Sie in den Shownotes.
Und eine Konstanz bleibt, 2 alte weiße Männer kommt wieder in einer Woche. Bleiben Sie bis dahin streitlustig, kritisch und zuversichtlich.